Aus dem Silicon Valley kommt ja ganz klar die Philosophie, wir brauchen eigentlich nur 10% Eliten und den Rest, den schicken wir ins Metaverse, den lassen wir Dark Patterns anheimfallen. Also ein bisschen wie Brot und Spiele, die brauchen wir eigentlich gar nicht.
Du kennst das, du willst einfach nur kurz ein Abo kündigen, aber plötzlich musst du dich durch 5 Minus klicken, wirst immer wieder umgestimmt und am Schluss bleibst du trotzdem da. Ist das Zufall? Ich glaube nicht.
Herzlich willkommen zu Servus KI, deinem Podcast der Universität Bamberg zum Thema künstliche Intelligenz. Heute geht es genau um solche Situationen und um das Konzept, was dahinter steckt, nämlich Dark Pattern.
Dieses Thema finde ich persönlich wieder sehr unangenehm, weil es mal wieder zeigt, wie sehr digitale Systeme uns beeinflussen können.
Und mit dem Aufkommen von Chatbots gibt es jetzt nochmal eine ganz neue Möglichkeit, der Hersteller uns an ihre Geräte zu binden. Und genau da sitzt ein brandneues Forschungsprojekt der Universität Bamberg ein, und zwar DMASKI. Aber dazu später.
Wieso funktionieren Dark Pattern eigentlich bei uns so gut? Das wollen wir heute herausfinden. Und zum Glück haben wir wieder zwei fantastische Gäste am Start, die uns helfen können zu verstehen, was da auf psychologischer Ebene passiert und wie wir uns vielleicht sogar davor schützen können.
Und zwar haben wir diesmal Professor Dr. Güborg Uhlmann von der UTN Nürnberg. Du analysierst die Effekte von Sprachmodellen auf Sprache und Gesellschaft, und als Gründungschair des Departments of Liberal Arts and Social Sciences verknüpfst du Philosophie, Rhetorikgeschichte und Digital Humanities. Und wir freuen uns natürlich nochmal besonders, wieder Professor Dr. Ute Schmid bei uns zu haben, als Inhaberin des Lehrstuhls für kognitive Systeme und geschäftsführende Direktorin des BAKAI, bringst du eine einzigartige Doppelqualifikation mit, die wir super gebrauchen können. Und zwar zum einen bist du Diplompsychologin und zum anderen Informatikerin. Beides werden wir heute brauchen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Du hast kürzlich den renommierten Communicator-Preis 2026 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch von uns nochmal an dich. Also ich brauche zuerst mal so eine Einordnung. Was sind denn Dark Pattern mal so ganz allgemein? Worauf zielen die ab?
Generell sind Dark Patterns manipulatives Webdesign, eben nach bestimmten Mustern, die im Prinzip typische menschliche Verhaltensmuster, Bequemlichkeit, man ist unter Stress, man hat kognitive Verzerrungen, ausnutzen. Dark Patterns zielen darauf ab, vor allem, dass wir ungewollte Abos abschließen, Daten weitergeben, ohne dass wir das eigentlich wollten, vielleicht sogar manchmal ohne es wirklich mitzukriegen, oder eben auch Käufe tätigen mit so Tricks wie nur noch heute und so weiter. Erstmal geht's ja wirklich um dieses Thema Geld verdienen, Nutzende abzocken oder Daten kriegen. Aber in unserem Projekt, was Güborg Uhlmann und ich gemeinsam machen, haben wir einen etwas breiteren Blick. Da würde man nicht über Dark Patterns reden, aber es geht dennoch um Manipulation von Menschen. Und das finden wir sowieso auch noch auf andere Art, nämlich zum Beispiel Doomscrolling wäre jetzt so ein typisches Verhalten, dass wir also ewig auf einer Seite bleiben und immer weiter gucken und weiter. Was auch nicht ein typisches Dark Pattern wäre in der engeren Definition, aber ganz sicher manipulativ.
Also ich glaube, dass Dark Pattern eigentlich eine moderne Form von strategischer Kommunikation sind. Ökonomisch getriggert, aber eine strategische Kommunikation, die darauf abzielt, Menschen dabei zu helfen, bestimmte Entscheidungen zu treffen oder auch dazu zu bringen, bestimmte Entscheidungen vielleicht anders zu treffen, als sie sonst treffen sollten. Also, dass sie besonders lange auf der Website bleiben und damit mehr Werbung sich angucken. Das ist ja eine Form der Manipulation vor allem, dass man Verhaltensmuster ausnutzt, um Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie sonst vielleicht nicht tun würden. Das aus meiner Sicht Interessante daran ist, dass damit diese Form der Beeinflussung etwas ist, was schon eine sehr, sehr lange Geschichte hat in anderen Medien, aber von den Mustern her und den Methoden, die verwendet werden, sehr, sehr ähnlich bis in die Antike zurückreichen.
Da würde mich aber nochmal ein Beispiel interessieren. Also aus der aktuellen Zeit würde mir nochmal einfallen im Social Media einfach dieser Infinite Scroll, der mir keine Chance mehr gibt, auszusteigen, oder eben die Optimierung nach diesen Glücksgefühlen, dass ich immer mit Optical Reward zugeworfen werde, oder dass ich dann kriege, hey, du kannst deine Freunde auch wieder verlieren oder deine Flammen oder so, diese Fear of Loss. Also das sind tatsächlich genau diese Dinge, oder? Von denen wir da, die wir auch aus dem Alltag kennen. Das sind diese Dark Pattern. Wo wäre das denn in der Antike gewesen?
Ja, du hast es ja eigentlich schon gesagt, dass es darum geht, bestimmte Emotionen zu evozieren oder zu verstärken und Menschen damit zu motivieren, sich anders zu verhalten, als sie es vielleicht täten, wenn sie die Sachlage rational und umfassender einschätzen würden. Und genau diese Form der emotionalen Manipulation, der Beeinflussung ist eine sehr, sehr breit und mit einem großen Theorieaufwand auch begründete Form der Rhetorik in der Antike. Genau das macht die Rhetorik, oder jedenfalls eine bestimmte Form der Rhetorik, die wirklich das Ziel hat, eine bestimmte Meinung oder auch ein bestimmtes Handlungsziel einfach durchzusetzen und dafür alle Mittel einzusetzen. Und da spielen Emotionen, das Hervorrufen von Angst zum Beispiel, eine ganz große Rolle. Oder auch das Hervorrufen von Glücksgefühlen. Also eigentlich genau das, was auch diese Apps machen oder auch gerade solche Algorithmen, die eingesetzt werden, um Jugendliche und Kinder zu motivieren, noch länger an irgendwelchen Spielen zu bleiben, weil sie auf die nächste Belohnung oder auf das in die nächste tollen Avatar warten. Und genau das, dasselbe Muster, was da eingesetzt wird in der rhetorischen Kommunikation. Und da haben wir eben die Theorien aus der Antike, die uns zum einen sagen, wie das geht, und die zum anderen uns sagen, warum das schlecht ist oder welche Alternativen man hätte dafür.
Also du hast es ja gerade schon angesprochen jetzt, dass es rhetorische als auch sprachliche Tricks dort gibt. Könnt ihr erklären, was genau psychologisch dann passiert? Also durch diese Beeinflussung, passiert das bei allen Menschen? Also kann dann das Thema alle Menschen beeinflussen?
Die Antike hat ja auch eine Psychologie ausgebildet, allerdings eine theoretische, die ein Teil der Philosophie war. Und in dieser Art von Psychologie geht es darum, sich zu überlegen, welche unterschiedlichen Vermögen, seelische Vermögen hat der Mensch eigentlich? Erkenntnisvermögen, Vorstellungsvermögen, Urteilsvermögen und ähnliches mehr. Und mit der Brille draufgeschaut, würde ich sagen, dass manipulative Sprache oder manipulative Algorithmen wie Dark Pattern es dazu führen, dass diejenigen, die adressiert werden damit, es vermeiden, ihre rationale Unterscheidungs- und Urteilsfähigkeit zu aktualisieren. Also eigentlich sie abzulenken, emotional zum Beispiel so zu belasten, dass sie nicht mehr bereit, in der Lage oder willens sind, sich wirklich rational mit einem bestimmten Sachverhalt auseinanderzusetzen, mit dem, was sie wirklich wollen oder mit dem, wie die Faktenlage sich wirklich verhält. Und insofern geht es schon auch bei diesen Pattern darum, dass hier Dinge ausgenutzt werden. In der Antike würde man sagen, seelische Dispositionen ausgenutzt werden. Jemand, der sowieso schon zu Angststörungen oder zu Angstphänomenen neigt, der ist sehr viel eher bereit dazu, einer Manipulation, die noch mehr Angst machen möchte, zu folgen. Oder jemand, der generell gewohnt ist, immer wieder neue Impulse zu bekommen in seinen Spielen, der wird mehr darauf anspringen, so eine Belohnung angeboten zu bekommen. Also ja, die vorherige Disposition des Einzelnen spielt da eine große Rolle. Und die Antike hat einen ziemlichen Begründungsaufwand getrieben damit, dass aus der Erkenntnistheorie, auch aus einer Beurteilung des Miteinanders von Erkennen, der Lust und Unlust, die damit verbunden ist, und dem, was für Strebe- oder Willensakte daraus folgen, herzubegründen.
Beispiel aus der Antike könnte ich mir auch vorstellen, hey, kauf jetzt diesen Fisch oder dieses Möbelstück. Für die nächsten 2 Stunden hast du noch den Rabatt und danach kostet es wieder den Vollpreis. Also diese Sachen, die kennen wir ja überall, wir kennen sie online, wir kennen sie offline, das ist schon sowas, oder?
Ja, sicher. Also in solchen Handlungssituationen geht es ja also darum, Dringlichkeit zu suggerieren oder Gefahr oder die Aussicht auf eine Belohnung. Das Vorstellungsvermögen spielt natürlich eine wichtige Rolle, wenn man zum Beispiel eine bestimmte Sorte Schokolade schon ein paar Mal probiert hat und weiß, die schmeckt mir jetzt wirklich richtig gut, dann springe ich natürlich eher darauf an, wenn mir jemand verspricht, dass diese Schokolade hier jetzt noch viel toller ist oder genauso gut schmeckt. Also da spielen verschiedene psychologische oder psychische Momente eine ganz entscheidende Rolle.
Ich würde mal vielleicht ein bisschen größer die Perspektive aufmachen und auf einen ganz großen Begriff eingehen, den man auch in der Bewusstseinsforschung als zentral sieht für eigentlich auch unsere Art von allgemeiner menschlicher Intelligenz. Und das ist der Begriff Intentionalität. Intentionalität spricht ja eben an, dass ich mir als Mensch selber sehr bewusst Ziele setze. Und das tue ich selbst, ja. Ich mache es am Beispiel klar, jetzt nicht sehr wissenschaftlich, sondern eher als kleine Anekdote. Schon ein kleines Kind, nehmen wir mal an, 4 Jahre, kann im Prinzip aus eigenem Antrieb heraus intentional sagen, ich möchte ein Bild von unserem Hund malen. Mit dieser Intentionalität, es hat ihm nicht die Mutter gesagt, keine andere erwachsene Person, sondern es ist eine eigene Absicht, was Großartiges ist, ja. Und mit dieser Intentionalität kommt ein sehr altmodischer Begriff, den ich wichtig finde, Anstrengungsbereitschaft. Wenn ich etwas wirklich will, ja, strenge ich mich an. Das Kind nimmt seine Buntstifte und malt, ne? Sehr konzentriert diesen Hund. Damit kommt aber auch Bewertung. Das heißt, das Kind ist vielleicht nicht zufrieden und sagt, nee, ist nicht gut geworden, das Bild. Ich probiere es nochmal. Und danach kommt irgendwann die Bewertung, jetzt habe ich es gut gemacht. Und damit kommt was ganz Wichtiges für intrinsische Motivation, nämlich Stolz auf etwas, was man selber erreicht hat. Und Dark Patterns und auch andere Muster in digitalen Medien, egal ob mit oder ohne KI, zielen eigentlich darauf ab, dass wir permanent sofortige, schnelle externe Bedürfnisbefriedigung kriegen und dass je jünger Kinder sind, je früher sie kaltgestellt werden mit YouTube-Kids, mit billigen Apps und so weiter, desto weniger haben die Kinder jemals die Chance, intrinsische Motivation als etwas total Substanzielles für ein selbstbestimmtes Leben, ja, zu erleben. Eltern sind nur im Blick aufs Smartphone, machen ja eigentlich selber genau das, ja. Und wenn das Kind einmal kurz unzufrieden ist und man eigentlich weiter selber Doomscrolling betreiben möchte oder noch ganz schnell die wichtige Nachricht schreiben möchte, zapp, hat das Kind so eine externe Bedürfnisbefriedigung vor der Nase. Und das halte ich für extrem bedrohlich für eine gesunde Entwicklung, kognitiv, motivational, emotional.
Das finde ich total spannend und richtig wichtig, dass du das sagst. Und ich kann auch das nochmal aus antiker Sicht nochmal unterstützen. Also Aristoteles ist ja einer der wichtigsten antiken Philosophen und er hat viel darüber geschrieben, in welcher Weise die Erkenntnis die Lust beeinflusst. Also wie und wie das wiederum unser Handeln beeinflusst. Und da spielt eine ganz wichtige Rolle zu sagen, wenn man Dinge tut, die man gut kann, dann hat man auch Freude daran, weil man dann Freude daran hat, dass etwas gelingt. Und je komplexer und je spezifischer für den jeweiligen Akteur das ist, was er da tut, desto größer ist die Lust an der Tätigkeit selbst, daran, das zu tun und das sozusagen ungehindert und erfolgreich zu tun. Und das bietet dann wieder die Motivation, das in die Zukunft zu projizieren und zu sagen, ja, das will ich wieder machen. Und das ist eine ganz wichtige Handlungsmotivation und etwas, was mittelfristig und langfristig betrachtet auch glücksfördernd ist. Also das ist etwas, worum man wirklich Glück draus ziehen kann, wenn man seine eigenen Fähigkeiten weiterentwickelt, stärkt und merkt, daran habe ich Spaß. Und das kann ich dann auch für mein Handeln weiter nutzen. Und wenn man das nie erfahren hat, dann ist diese anstrengungslose Lust daran, immer das nächste Video zu sehen, was mir irgendwie gefällt, oder in der App irgendwas Blinkendes aufzurufen und drauf zu klicken, eine Konkurrenz, die wirklich hart ist. Also weil diese Bereitschaft dazu, so eine gewisse Anfangsanstrengung einzusetzen, aufzuwenden, nicht mehr herzustellen ist. Und deshalb finde ich das extrem wichtig, was Ute jetzt gesagt hat. Und wie gesagt, man kann es auch mit einer wunderbaren antiken Theorie nochmal verstärken.
Klasse. Und ich meine KI selber, ja, oder Informatik, wenn man es allgemeiner sagt, hat viele Möglichkeiten, Menschen wirklich zu unterstützen bei komplexen Entscheidungs-, Problemlöseprozessen, beim Beschaffen von Information, die auch eine faktische Grundlage hat und so weiter. Aber was wir aktuell erleben, sind extrem zynische Geschäftsmodelle, die überwiegend eben aus den USA kommen. Und wenn man sich da ein bisschen anguckt, was sozusagen die philosophische Grundlage ist, die häufig hinter diesen Geschäftsmodellen steckt, ja, dann ist es ein sehr zynisches Menschenbild, was auch nicht mehr demokratisch ist, definitiv nicht humanistisch, wo wir ja alle Menschen befähigen wollen, sich möglichst so zu entwickeln, dass sie ein glückliches, selbstbestimmtes Leben entsprechend ihrer Kompetenzen und Bedürfnisse haben. Also aus dem Silicon Valley kommt ja ganz klar die Philosophie, wir brauchen eigentlich nur 10% Eliten und den Rest, den schicken wir ins Metaverse, den lassen wir Dark Patterns anheimfallen, also so ein bisschen wie Brot und Spiele, die brauchen wir eigentlich gar nicht, ja. Und diesem wirklich zynischen Menschenbild, ja, was, glaube ich, gegen unsere europäischen Werte, aber ich denke auch in vielen anderen Ländern der Welt geht, dem heißt es, Einhalt zu gebieten. Deswegen ärgert es mich, dass die EU so zögerlich ist mit Regulierung an dieser Stelle. Wir diskutieren oder haben jetzt zum Teil Social-Media-Verbot für Kinder. Ich glaube nicht, dass Verbote tatsächlich die Lösung sind. Wir müssen die Geschäftsmodelle regulieren und bestrafen. Ja, und auf der anderen Seite brauchen wir Resilienz. Und das fängt eben in der frühkindlichen Erziehung an. Jetzt haben wir natürlich als hohes Gut die Privatheit. Der Staat hat sich nicht in Familie einzumischen. Auf der anderen Seite erleben wir aber, dass viele Eltern vielleicht aus Naivität, ja, ihre Kinder sehr früh zu Opfern dieser Nudging-Maschinen machen, ja. Und ich frage mich, man kann natürlich jetzt Elternschulungen anbieten, ja. Aber es ist auch klar, dass man vielleicht gerade die Eltern nicht erreicht, für die das wichtig wäre. Und also da bin ich etwas ratlos, wie man damit umgeht. Ich sehe aber wirklich eine große Gefahr, vor allem je jünger die Kinder sind.
Puh, da steckt jetzt richtig viel drin. Könntet ihr vielleicht nochmal ein paar ganz konkrete Beispiele, die ich ganz leicht nachvollziehen kann. Wie kann jetzt ein zum Beispiel ChatGPT mich auf eine negative Art und Weise beeinflussen? Was macht der Chatbot mit mir, dass ich da ein bisschen offene Augen bekommen kann?
Erstmals sind die Chatbots so gebaut, dass die einen immer bestätigen, ja. Jetzt verstehe ich schon gut, also die jetzige Generation junger Menschen ist ja über Corona in wirklich einer Ausnahmesituation in die Pubertät gekommen, wo eigentlich ja Gemeinschaft im analogen Raum sehr wichtig ist, und haben schon mal gelernt, ich kann meine Sozialkontakte digital pflegen, wobei wir uns, denke ich, einig sind, dass da wesentliche Dimensionen fehlen. Und dann ist natürlich der Weg zum Chatbot-Freund nicht mehr weit, wenn ich eh schon im Digitalen bin. Jetzt verstehe ich gut, dass Teenager Fragen haben, die sie Eltern nicht stellen wollen, Freunden, Freundinnen nicht stellen wollen, weil sie peinlich sind. Also ChatGPT zu fragen, ob man von einem Zungenkuss schwanger werden kann, finde ich völlig in Ordnung, ja. Also das gab's früher bei Bravo, ja. ist völlig okay. Aber problematisch wird die Sache eben, wenn Kinder und Jugendliche, und da fange ich schon wieder im Kindergartenalter an, alleingelassen werden mit Themen wie, es gibt Konflikte zwischen Menschen, aber es gibt Strategien, wie ich mit Konflikten umgehen kann und Konflikte lösen kann. Es gibt Mobbing, aber es gibt Erwachsene, die das sehen in Kindergarten und Schule, ja, und die mir helfen und die eine Klassenatmosphäre schaffen, dass das möglichst unterbunden ist. Und wenn Kinder damit komplett alleingelassen werden, warum auch immer, ja, weil Lehrkräfte nicht sensibilisiert sind, weil keine Zeit da ist, was auch immer der Grund ist, ist der Weg, sich zurückzuziehen, weil man nie positiv erlebt hat, wie man im analogen Raum Konflikte löst und Konflikte vielleicht auch als was Wertvolles erlebt, weil man sich ja auseinandersetzt und nicht nur seine Meinung berücksichtigt, dann ist der Weg zu Chatbots, die immer sagen, du hast recht, ja, nicht mehr weit.
Wenn wir da jetzt in die Zukunft gucken, wie wird sich das verändern, wenn wir dann wieder mit Menschen in Kontakt kommen? Also die Kinder oder Jugendliche, die jetzt mit den Chatbots aufwachsen und quasi dauerhaft Bestätigung dort erfahren und dann wieder in die Klassen oder dann im Studium oder Arbeit mit Konflikt von Menschen wieder zusammenkommen. Kann man da schon ein bisschen absehen, dass es da Probleme geben wird?
Da gibt es tatsächlich schon Untersuchungen dazu, dass wenn Menschen solchen Chatbots ausgesetzt sind, dass sie dann auch im analogen Bereich was ganz Wichtiges verlieren, nämlich die Fähigkeit dazu, selbstkritisch zu sein, kritisch den eigenen Meinungen gegenüber und auch bereit dazu, argumentativ sich mit anderen auseinanderzusetzen oder auch die eigene Meinung zu rechtfertigen und zu korrigieren. Und wenn man das jetzt skaliert, dann kann man sich ja vorstellen, welche gesellschaftlichen Folgen das hat, wenn Menschen immer weniger dazu bereit sind, ihre eigene Meinung auch in Frage stellen zu lassen und daraus dann auch eigenen Gewinn zu ziehen.
Also das ist super spannend. Ich muss sagen, ich persönlich hatte Anfang des Jahres quasi eine Aufgabe, meine Website-Texte neu zu machen. Und dann habe ich da ChatGPT benutzt und ich war total genervt von diesem Reinforcement, weil ich habe immer irgendwas geschrieben und dann sagte er, ja, das ist mega. Und ich saß so daneben und dachte so, wirklich? Ich finde es tatsächlich nicht gut. Und dann kam was und ich hatte dann so eine richtige Fatigue, weil ich habe so einen Monat auf diesen Texten rumgeklopft und die KI war begeistert und sagt, oh, das ist konsistent durch die Bank und es zeigt alles und das. Und dann habe ich das halt, habe ich mal geschlafen, habe mir das durchgelesen und dachte, das ist ein Rotz, Alter, das kann ich ja, das würde ich ja nie so sagen. Und ich war dann total desillusioniert und habe halt gemerkt, okay, wenn diese Technik mir alle Arbeit abnimmt und ich eigentlich noch gar nicht weiß, wo ich hin will und die sagt, ja, ich weiß schon wohin, boom, nimmt mich bis zum Ende mit, reißt quasi wie so ein Gewichtheber mich schon auf die Ziellinie und dann sage ich, oh, da wollte ich aber gar nicht hin und dann mache ich einen Prompt und dann reißt er mich an eine andere Ziellinie und dann war ich einfach maximal confused. Also ich merke schon, das hängt an vielen Dingen. Ich finde das Thema wahnsinnig spannend und ich glaube gerade dieses Thema Bildung, was ihr beide angesprochen habt oder eine Resilienzstärkung zu sagen, hey, so wie früher als Google reinkam, da hieß es auch, Leute, ihr müsst so ein bisschen kritisch damit sein, was da kommt. Das ist jetzt kein Brockhaus mehr, sondern das ist jetzt halt das Internet. Und ich glaube, so ähnlich müssen wir bei den Chatbots das halt auch lernen. Und deshalb finde ich, und das ist jetzt wäre die Überleitung zu eurem spannenden Projekt, das ganz interessant mal zu hören, was habt ihr denn bislang so rausgefunden und was für Lösungsansätze habt ihr denn bei Demaski? Wollt ihr das kurz mal vorstellen, das Projekt, und uns dann einfach mal mitnehmen in eure Welt?
Also erstmal finde ich, dass das ein super tolles Projekt ist. Ich freue mich sehr über diese Zusammenarbeit mit dir, Ute, und den anderen Kolleginnen und Kollegen. Es ist ein Projekt in dieser Förderlinie des BMFTR zu Desinformationen erkennen und bekämpfen. Und das Besondere an unserem Projekt ist, dass es bei uns nicht darum geht, Fakten zu checken. Also es ist kein Projekt, was Grundlagen dafür legt oder Tools bereitstellt, um Fakten zu checken, sondern es geht, uns interessiert eigentlich die rhetorische Struktur von manipulativer Kommunikation. Und da gehen wir zunächst mal von der antiken Rhetorik- und Philosophiegeschichte aus, besonders bei Platon und dann aber auch bei den Sophisten und solchen Leuten wie Isokrates. Das war ein ganz berühmter Rhetoriklehrer im 4. Jahrhundert vor Christus. In diesen Texten finden sich sehr präzise Analysen manipulativer Redeweisen, wie Emotionalisierung stattfindet, wie Polarisierung stattfindet, welche sprachlichen Mittel und Strukturen es dafür gibt, also rhetorischen, argumentativen Strukturen und sprachliche Mittel, Stilmittel zum Beispiel, Wiederholungsfiguren beispielsweise, Alliterationen, dass man immer mit denselben Worte, mit demselben Buchstaben anfängt, ähnliches mehr. Das sind alles emotionalisierende Techniken, die in der Antike eben entwickelt für, also sozusagen als positiv verwendbare Strategie verwendet wurden von den Sophisten. Das waren Leute im 5. Jahrhundert vor Christus, die damit begonnen haben und die das als Technik entwickelt haben. Wie kann ich meine Meinung bestmöglich sprachlich durchsetzen? Wie kann ich, egal was ich sage, egal was ich meine, das zu der siegreichen Meinung machen? Und diese Analysen, die nutzen wir genauso auch wie die Kritik daran. Denn es gab zum Beispiel und insbesondere durch den Philosophen Platon, da sehr massive Kritik darin, dass Sprache so nicht funktionieren sollte und was man dagegen tun kann, dass wir in solche kommunikativen Strategien reinrutschen. Und das heißt also, wir machen keine Faktenchecks, sondern untersuchen, wie solche Redenweisen, die wesentlich antidiskursiv sind, wie ich das immer nenne, dass sie dadurch emotionalisierend wirken. Also antidiskursiv heißt, das sind alles sprachliche Muster und Methoden, die dazu führen, dass man nicht in der Lage ist als Rezipient, das bestmögliche rationale Argument für diesen jeweiligen Sachverhalt zu aktualisieren und zu nutzen. Und das schauen wir uns an, zunächst mal rhetoriktheoretisch, aber wir machen es gemeinsam mit der Informatik, also mit Ute und ihrer Gruppe und versuchen diese Muster, die wir sprachlich-rhetorisch analysieren, in erklärbare KI-Modelle zu übersetzen, sodass dann also die Desinformation nicht nur identifiziert werden kann, sondern dass wir auch begründen, was da passiert, in welchen Kontexten das passiert und wie wir das dann didaktisch auch vermitteln können. Und damit soll dann am Ende auch sozusagen der demokratische Diskurs gestärkt werden, sodass wir hier so ein Analysetool zur Verfügung stellen, das uns dabei hilft.
Wenn wir jetzt als KI-Teil des Projekts etwa einen Social-Media-Post zum Thema Klimakrise kriegen, ja, und unsere Aufgabe wäre, also ein KI-System zu bauen, was jetzt nicht den Faktencheck macht und den Link zum Klimaforschungsinstitut Potsdam und den entsprechenden Grafiken, ja, sondern eigentlich aufzuklären, zu zeigen, hier wirst du manipuliert. Ja, also wieder, auch das ist Bildung, jetzt gar nicht allein auf Schule bezogen, sondern auf alle, damit wir eben Menschen resilienter machen gegenüber solchen manipulativen Diskursstrukturen. Jetzt ist für uns in der KI-Forschung, und deswegen ist es ja auch ein Forschungsprojekt, ja, eine Riesenherausforderung, solche manipulativen Muster gut zu identifizieren. Darauf aufbauend wollen wir die erklären. Ich mache mal ein Beispiel. Aktuell, das hatte man gerade mehrfach in Nachrichten von Alice Weidel gesagt, die beklagt hat, dass da Framing stattfindet, ihre Äußerungen. Framing ist ja ein Kontext schaffen. Das vollautomatisiert mit KI-Methoden rauszukriegen, ist gar nicht so leicht. Das heißt, wir brauchen Methoden, die, man nennt es neurosymbolisch sind, neurosymbolisches Machine Learning, wo wir gezielt Dinge, die Güborg theoretisch uns vorgibt, probiert und die sind explizit zu kombinieren mit so typischem Machine Learning, was eben datengetrieben Muster sucht. 2003 bis 2011, wenn sich da noch jemand erinnern mag, gab es ja mal den Krieg USA-Irak, George W. Bush. Ja? Und der hat wohl in Reden häufig das Ende des Irakkriegs ja, der noch gar nicht begonnen war, verglichen mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das, so ein Vergleich, transportiert jede Menge Emotionen. Gerade für die USA ist das Ende des Zweiten Weltkriegs natürlich enorm positiv konnotiert, für Deutschland natürlich sowieso, ja. Das zu erkennen und zu erklären mit einem KI-System ist nicht einfach.
Social Media Post, Wahlkampfreden etwa von populistischen Akteuren wie Donald Trump oder auch von Leuten, die wir in Deutschland haben. Ute hat schon Alice Weidel erwähnt, da gibt Björn Höcke und solche Leute. Da kann man gut solche Wahlkampfreden mal nehmen und analysieren. Ein wichtiges Erkenntnisziel, was wir dabei haben, ist dieses Thema, wie viel Kontext brauche ich denn eigentlich, um eine Rede als strukturell manipulativ erkennen zu können. Denn es geht uns nicht darum, einzelne Buzzwords zu registrieren und zu sagen, okay, da wird wieder irgendwas Freund-Feind-Schema oder so aufgemacht, sondern strukturell anzugucken, wo Redner oder Kommunizierende versuchen, Menschen dadurch zu manipulieren, dass sie immer um die Argumente rumschiffen und zu versuchen zu vermeiden, dass man überhaupt Argumente bringt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein im Kampf gegen Desinformation, dass man überhaupt aufzeigt, dass da eine Manipulation dadurch stattfindet, dass man sich nicht hinreichend tief mit den Sachen beschäftigt. Und ich glaube, also ganz sicher, dass wir auf der sprachlichen Mikroebene da sehr sicher zu guten Ergebnissen kommen werden. Die Frage ist, ob die Übersetzung dieser größeren Kontexte, also wenn ich eine sprachliche Struktur habe von der, beispielsweise sagen wir mal State of the Union in den USA, das sind ja längere Reden, dann habe ich eine Gesamtaufbau, etwa zum Beispiel eine Ringstruktur, die das Ganze aufbaut. Ich habe einen Redenteil, der erstmal darstellt, wie fürchterlich die aktuelle Situation ist, und dann kommt ein Redenteil, wo ich sage, wie toll die Zukunft wird, und dann habe ich noch einen Redenteil, wo ich darauf zu sprechen komme, warum ich schon immer alles toll gemacht habe. Dann sind das verschiedene Teile, die ineinandergreifen argumentativ und die für das Gesamtergebnis und den Gesamtredeerfolg zentral sind. Das lässt sich aber natürlich sehr viel weniger leicht fassen.
Mich würde jetzt interessieren, weil wir so viel darüber geredet haben, dass es so manipulativ schon die Chatbots sind aktuell. Wie würde denn ein Chatbot-Design aussehen, wenn es nicht diese ganzen Manipulationen hätte?
Die Dialogstrategie ist ja draufgesetzt auf das mit vielen Texten oder allgemein Inhalten trainierte große Sprachmodell, ne? Und die Schicht drüber, die Dialogschicht, die ist eben relativ bewusst auf eine bestimmte Art trainiert, bei der das Thema Verstärkung vom menschlichen Gegenüber eben ein fester Bestandteil ist. Manche Systeme, Grok zum Beispiel, vermutet man, haben noch auch eine Ebene drunter auf dem Sprachmodell bereits bestimmte Verzerrungen. Also es kriegt man ja mit, dass bestimmte Antworten für bestimmte politische Ecken bei Grok auch anders beantwortet werden, bei anderen auch US-amerikanischen Modellen. Und das liegt zum Teil an der Trainingsgrundlage, was für Daten fließen in das Sprachmodell ein, und zum anderen aber dann auch wieder an eher härter vorgegebenen Strategien, was sozusagen eine hohe Wahrscheinlichkeit kriegt.
Also ich finde, ganz, ganz wichtig ist, dass erstmal die Grundlage ist eine Wahrheitsorientierung. Also dass man wirklich sagt, dass das, was der Output ist, dass der zuallererst wahrheitsorientiert ist und dass die Aussagen Menschen, den menschlichen Nutzern dabei helfen sollen, besser zu beurteilen, wie die jeweilige Faktenlage ist. Also die Informationen müssen aufbereitet werden, um bestmögliche, bestinformierte Erkenntnisse daraus zu generieren. Und dazu gehören, dass die Kriterien genannt werden, dass die Quellen so sichtbar gemacht werden, dass man damit was anfangen kann. Das geht nicht nur darum, den Link reinzuschicken, denn also welcher Nutzer testet dann immer 10 oder 20 Links. Also die müssen so aufbereitet werden, dass die Valenz dieser jeweiligen Quellen auch jedenfalls abgeschätzt wird. Dann geht es um die Argumentationsmuster. Es geht um den Kontext, der geschaffen wird. Und dann spielen natürlich auch sekundär solche Faktoren rein, wie Ute sie genannt hat, kulturspezifisch. Man muss Menschen ja in bestimmter Weise ansprechen, damit sie in der Lage dazu sind, diese Informationen auch zu verstehen. Das hat mit Kultur, das hat auch mit Bildungsniveau, das hat mit allen vielen verschiedenen Dingen zu tun. Und so ein allgemein verwendbarer Chatbot sollte natürlich sich sozusagen an den Schwächsten, aber auch an so einem Durchschnittswert, glaube ich, orientieren. Also ich glaube, dass diese Befähigung dazu, selbst sich ein Urteil zu bilden, dass das eigentlich der oberste Maßstab dafür sein soll, wie so ein Tool funktioniert, denn das ist ja eigentlich das Ziel, dass die Menschen nicht ihre Entscheidung abgenommen bekommen, sondern dass sie besser in die Lage versetzt werden, schneller zu einer informierten Entscheidung zu kommen, weil sie die ganzen Recherchen nicht selbst ausüben müssen.
Ich glaube, es kommt halt sehr darauf an, wozu ich so einen KI-Chatbot benutze. Also viele Menschen, und das legen ja die Suchmaschinen Google allen voran ja auch massiv drauf an, nutzen halt inzwischen KI-Chatbot-Dienste als Ersatz für eine Suchmaschine. Und das ist wirklich gefährlich. Und da ist inhärent natürlich einfach in der Art, wie Information Retrieval funktioniert im Gegensatz zu Generierung von Texten, ein Problem, dass wir halt nie gewährleisten können, alle die Anforderungen, die Güborg gerade genannt hat, nach Wahrheitsgehalt, Evidenz, Quellen, das passt sozusagen nicht zu der Art, wie Sprachmodelle funktionieren, ja. Da kann man natürlich, und das wird ja auch gemacht, viel mit Augmentierung machen. Man kann es mit Information Retrieval kombinieren, wird alles gemacht. Aber ich glaube, eine generelle Lösung kriegt man nicht. Ich würde eben sehr stark den Anwendungszusammenhang sehen.
Also dazu haben wir eine ganz spannende Folge auch, will ich nochmal darauf hinweisen, liebe Hörerinnen und Hörer, über Information Retrieval, wo es genau darum geht, was Ute gerade nochmal so schön, was du so schön gesagt hast, es kommt auf den Nutzen an. Also Suchen und Informationsbeschaffung, das ist tatsächlich der wackeligste Bereich von Sprachmodellen. Aber eben Texte zusammenfassen und zu verarbeiten, das ist eigentlich dann eher die Komfortzone. Und wenn ihr mehr dazu hören wollt, dann schaltet gerne nochmal in die Folge rein.
Ich glaube, wir sollten immer auch den anderen Part, die Resilienzstärkung der Nutzer in den Blick nehmen. Ich habe gerade schon gesagt, es hat viel mit Quellen zu tun, mit Kriterien und so weiter und der Frage, in welchem Kontext eine Aussage gemacht wird. Und das sind ja klassische Fähigkeiten, die wir auch in der Schule unseren Jugendlichen auch beibringen wollen oder jedenfalls die Lehrer sollten das tun wollen, etwa im Geschichtsunterricht. Mit Quellen umzugehen. Da geht es ja nicht nur darum, die mittelalterliche Ständegesellschaft sich irgendwie klar zu machen, sondern ich glaube, man sollte diese Unterrichtsthemen viel stärker dafür nutzen, allgemein sich klar zu machen, wie stark uns heute die Auswahl von Quellen beeinflusst in unserer Meinungsbildung. Und dass das enorm wichtig ist, dass man ein kritisches Bewusstsein gegenüber den Quellen hat. Wir sollten viel stärker hier den Fokus darauf legen, dass die Kinder und Jugendlichen auch merken, Mensch, da geht es um was Wichtiges für mich. Das kann ich jeden Tag einsetzen. Und wenn ich das Wissen nicht habe und wie die Fähigkeit nicht habe, dann laufe ich Gefahr, mich ständig täuschen zu lassen. Kein gutes Gefühl, wenn man weiß, da manipuliert mich jemand und ich bin nicht selbst Herr dessen, was ich entscheide oder was ich meine. Und ich glaube, das als Resilienzfundus sollte man viel stärker nutzen und auch die Fächer in der Schule noch stärker vernetzen miteinander. Ich weiß, dass es in unserem Schulsystem gar nicht leicht und das liegt gar nicht an den einzelnen Lehrkräften, dass sie das nicht oder nicht so viel tun. Aber wir sollten das viel stärker auch in den Lehrplänen verankern, dass man solche sich kreuzenden Kompetenzen auch in den verschiedenen Fächern vermittelt und sichtbar, Mensch, da geht es echt um was für euch und eure Zukunft wichtig ist.
Okay, also das waren jetzt sehr viele neue Informationen in diesem Podcast. Könntet ihr nochmal drei Dinge zusammenfassen, die wir und die Zuhörer und sich, wenn sie bis hierhin es geschafft haben, mitnehmen können?
Ich fange mit dem an, womit Güborg geendet hat, und das sagen wir sicher beide, Resilienz stärken durch Bildung. Und das sind tatsächlich die Geisteswissenschaften sehr gefragt. Regulieren ist nicht immer nur schlecht und eine Marktverhinderung. Für eben, also zum Thema Dark Patterns und KI-Systeme da, wo es sich anbietet, wie etwa bei uns am Demas KI-Projekt, so bauen, dass man nicht nur einen bestimmten Dienst, eine Dienstleistung gibt, eben zum Beispiel manipulatives Muster identifizieren, sondern immer mit Erklärungen versieht, um Menschen zu befähigen, tatsächlich reflektiert mit zum Beispiel KI-Chatbots umzugehen.
Mit von künstlicher Intelligenz produzierten Texten und anderen Medien kritisch umgehen zu können. Das halte ich für eine ganz wichtige neue Fähigkeit. Und wir haben die Methoden, wir haben die Technik, wir haben auch die Tradition dazu, dass wir das leisten können. Und dieses Potenzial muss aber viel stärker gehoben werden. Vielleicht noch ein Satz dazu. Die Geisteswissenschaften stehen ja momentan sehr stark unter Druck, unter Rechtfertigungsdruck. Das tun sie schon immer, aber vielleicht heute ganz besonders. Und ich glaube, dass in diesem Bereich hier enorm viel Handlungsmöglichkeit und Handlungsnotwendigkeit bestehen, zu sagen, wir brauchen die Geisteswissenschaften mehr denn je, um in der Gemeinschaft, in der Kooperation mit den Computerwissenschaften, mit der Psychologie, mit den Sozialwissenschaften noch stärker zu begleiten. In der Antike wurden Konzepte von Rhetorik entwickelt, die sowohl dieses Konzept, wie manipuliere ich bestmöglich, als auch wie überzeuge ich, ohne zu manipulieren, entwickelt worden. Und wir haben da zwei verschiedene Modelle, die auch gegeneinander argumentiert und gekämpft haben. Und in der Auseinandersetzung damit lernt man enorm viel darüber, wie auch heute manipuliert wird. Und das sage ich auch immer meinen Studierenden und den Schülerinnen und Schülern, mit denen ich zusammenarbeite, dass es wirklich hilfreich ist, dass es diese historische Distanz gibt dazu. Denn wenn man sich mit aktuellen Themen, politischen Situationen auseinandersetzt, gibt es ja oft Parteibildung. Aber ob jetzt der Isokrates recht hat oder der Platon, das interessiert ja die meisten Schüler deshalb nicht, weil sie die gar nicht kennen. Und da kann man sich viel besser auf die Inhalte und Themen und die Methoden, mit denen wir es da zu tun haben, konzentrieren. Und deshalb glaube ich, dass wir aus der Geschichte heraus damit enorm viel lernen können für unsere eigene gegenwärtige Resilienz.
Vielen, vielen Dank, liebe Giburg, liebe Ute, für all diese tollen Insights und diesen umfassenden Überblick zu dem Thema Dark Pattern. Und gerade die Geisteswissenschaften, die oft kämpfen müssen für finanzielle Mittel, bei der Technik geht's oft dann leichter, denke ich mir, wir haben so viele Situationen, wo wir eigentlich gerade das gerade brauchen, weil wir haben das ultraschnelle Motorrad, aber manchmal wissen wir nicht, wo wir damit hinwollen. So. Und ich glaube, diese Fragen, sowohl psychologisch als auch gesellschaftlich, würde ich mich ultra freuen, wenn wir da ein bisschen Fokus wiederfinden. Und wenn die KI-Modelle uns jetzt ein bisschen dazu zwingen, weil eben gerade die Dark Pattern existieren, weil der Missbrauch real ist. Wir sind heute gar nicht drauf eingegangen, auf die Fälle. Da gab es eine Selbstmordgeschichte, da hat sich ein Teenager das Leben genommen, weil ChatGPT ihn permanent bestätigt hat und dann auch noch gesagt hat, bitte rede nicht mit deiner Mutter drüber, das ist viel besser, wenn wir das erstmal sortieren. Also es gibt wirklich schaurige Ecken schon, die jetzt schon passieren. Auch das Thema, wo sich Leute verlieben in Chatbots und dann totale realen Liebesentzug haben, wenn diese Features dann wieder rauslobotomiert wurden aus dem Sprachmodell. All das kennt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch aus der Presse, was ihr so mitbekommen habt. Deshalb danke für diesen großen Überblick hier und ich werde auf jeden Fall, werden wir nochmal nachhaken, wie es bei Demaski weitergeht, weil wir halten das für ein unfassbar interessantes und auch relevantes Projekt.
Absolut.
Und an dieser Stelle bleibt uns jetzt nur noch, uns herzlich zu bedanken bei allen Hörerinnen und Hörern zu Hause fürs Zuschalten. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, damit könnt ihr uns total helfen. Sagt euren Freundinnen und Freunden, das ist eine coole Show, da sind tolle Infos dabei. Ich glaube, für viele ist das wirklich ein Mehrwert, gerade das Thema Dark Pattern. Ja, und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, Servus.
Servus.
Ja, herzlichen Dank auch von mir für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht, Lara und Lennart, und mit dir natürlich auch, Ute. Herzlichen Dank euch.
Von mir auch vielen Dank.
Servus KI wird Ihnen präsentiert vom Bamberger Zentrum für Künstliche Intelligenz, BAKAI, und Medartix, Ihrem Softwareanbieter für Arzt- und Psychotherapiepraxen.